Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Hauptfachmensch der evangelischen Schulen in Sachsen zusammen mit der Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Schule digital neu denken. In der ersten Folge haben wir das aktuell laufende Projekt zum Aufbau des digitalen Lehr- und Lernportals, kurz DLLP, vorgestellt und die Vorteile für die Schulen aufgezeigt. Heute wollen wir speziell über den Mehrwert für pädagogische Fachkräfte als auch für Kinder und Jugendliche sprechen. Am Mikrofon Frauke Lohr, zuständig für die Projektkommunikation und die Unterstützung der Schulentwicklungsprozesse in Verbindung mit dem DLLP. Meine heutige Interviewpartnerin ist Birgit Hofmann. Sie ist Referentin für Schulentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit und ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Digitalisierung, speziell mit Fokus auf Bildung in der digitalen Welt. Hallo Birgit, herzlich willkommen.
Hallo.
Birgit, sich gemeinsam pädagogisch zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Diesen Anspruch der evangelischen Schulen in Sachsen will das DLLP unterstützen. Was bedeutet für dich zukunftsorientiert im Hinblick auf die Weiterentwicklung von Pädagogik?
Das Thema ist eigentlich ein ziemlich großes. Da werden gerade wird gerade ein Buch nach dem anderen veröffentlicht, wo verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven auf Bildung gucken und sich letztendlich in einem einig sind. Die Welt hat sich mit der Digitalität ganz grundlegend verändert. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Art, wie wir leben und lernen. Wenn man sich jetzt dabei mal nur auf das Thema Digitalität konzentriert, dann bedeutet Digitalität ja zuallererst eine Erweiterung des Lebensraums und des Arbeitsraums und des Lernraums. Und diesen Raum zu bespielen, diesen Raum zu erkunden, kennenzulernen, auch Regeln für diesen Raum aufzustellen und auch innerhalb dieses Raums sich zu orientieren und zu lernen, das ist eine von vielen Aufgaben, die zukunftsorientierte Bildung im Unterschied zu einer zukunftsorientierten oder einer Bildung vor dem Zeitalter der Digitalität leisten muss. Viele Schulen haben sich ja zumindest während der Corona-Pandemie mit digitalen Fragen beschäftigt, aber wir beobachten eben heute doch Tendenzen, dass man ganz gerne wieder zurück möchte zu dem alten Status quo. Das Problem ist nur, dass dieses Digitale eben irgendwie auch nicht mehr weggeht. Die Digitalität sozusagen als Leitkultur immer mehr Eingang findet in alle Lebensvollzüge, also in die politischen, in die ganz privaten, in die alltäglichen Handlungen, aber eben auch in Arbeits- und Lernkonzepte. Und da sprechen wir im Grunde genommen nicht von Mehrwerten, sondern wir sprechen davon, dass sich dadurch, dass sich das Medium ändert, in dem wir uns bewegen, natürlich auch zwangsläufig die Inhalte ändern werden, ganz von allein, weil sich eben tatsächlich auch die Konstellationen in der Welt verändern.
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass schon einige Menschen sich den Weg wieder zurückwünschen würden in die alte Normalität, was schwierig zu bewerkstelligen sein wird. Das zeigt aber doch auch, dass die Menschen sehr urmenschliche Bedürfnisse nach zwischenmenschlicher Nähe und persönlicher Bindung haben. Und die Frage, die sich für mich stellt, birgt eine zunehmende Digitalisierung im Schulunterricht nicht die Gefahr, diesen Prozess weiter zu beschleunigen, statt ihm entgegenzuwirken?
Das kommt drauf an. Also die Frage ist eigentlich, wie digitalisieren wir und was digitalisieren wir genau? Natürlich könnte ich mich als Lehrer überflüssig machen, wenn wir anfangen, im Grunde mit Software die Lernprozesse des einzelnen Schülers individuell steuern, kontrollieren und bewerten zu wollen und von da ausgehend, was denn am Ende der Algorithmus berechnet, bekommt der Schüler seine nächste Aufgabe. Das ist dann tatsächlich so, dass die Schule als Ort dann im Grunde genommen überflüssig wird. Wir haben aber auch in dieser Pandemiesituation spätestens an der Stelle gemerkt, dass die Schule eben letztendlich auch ein Sozialraum ist. Und die Veränderungen in der Welt, die zunehmende Komplexität der Welt bedingt im Grunde genommen auch, dass wir viel stärker als das in den bisherigen Kulturen und auch bisher in der Bildung üblich gewesen ist, lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Wir müssen also lernen, unseren Platz in einem Team zu finden und naja, nicht mehr wie man früher Gruppenarbeit gemacht hat, einer macht und die anderen gucken zu und drehen Däumchen, sondern die Aufgabe ist es sozusagen auch Einzelexpertisen herauszubilden, die dann gemeinsam letztendlich die Teamleistung ergeben. Und das synchron und asynchron unter Nutzung der vielen Möglichkeiten, die die Digitalität uns gerade für die Zusammenarbeit eigentlich anbietet. Die zwischenmenschliche Nähe, die persönliche Bindung der Schülerinnen und Schüler, also der Lernenden untereinander und mit der Lehrkraft, die wird sich eher noch vertiefen und intensivieren. Und da leitet sich letztendlich auch wieder noch eine zweite inhaltliche Aufgabe ab, dass wir natürlich auch lernen müssen, in diesen digitalen Räumen zu kommunizieren, weil die Kommunikation nach anderen Regeln abläuft, die wir zum Teil einfach noch gar nicht kennen.
Wie stellt sich aus deiner Sicht die Relevanz in Bezug darauf für die evangelischen Schulen unter dem Dach der Schulstiftung Sachsens dar?
Die evangelischen Schulen haben schon immer versucht, sich stärker auf den Einzelnen, auf die individuellen Stärken des Einzelnen zu fokussieren und tatsächlich auch stärkenorientiert zu arbeiten. Das ist bloß gar nicht so einfach, wenn man von Lehrplänen eingeengt ist, wenn man, man im Grunde immer irgendwie so eine Messlatte hat, an der sich, also mit der sich auch jeder Schüler und jede Schülerin vergleichen muss. Wenn ich digitale Medien einsetze im Unterricht, also nicht nur als Show-Effekt sozusagen mal für ein Quiz, sondern großflächig auch meine Aufgaben anders formuliere, dann habe ich eben nicht mehr die Notwendigkeit, das 3-, 4- oder 5-fach differenzierte Arbeitsblatt zu erstellen, das am Ende dann auch wieder den Schüler, den Einzelnen sozusagen nicht erreicht, weil es immer noch nicht zum Niveau passt, sondern ich habe schon durch das Tablet beispielsweise die Chance, dass Schüler mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen auch anders damit umgehen können. Der eine lernt beispielsweise besser durch ein Video, der andere braucht den Text, der nächste braucht das Gesprochene und Gelesene. Und im Grunde genommen vereinigt ja so ein digitales Medium viele andere Medien schon in sich. Und auf der anderen Seite ist es eben dann auch so, dass der Schüler mit dieser Rechtschreibschwäche nicht immer zwingend einen Text schreiben muss, sondern der kann den diktieren, der kann den auch so diktieren, dass die Spracherkennung sozusagen den geschriebenen Text dann selber erstellt. Und er kann dann tatsächlich seine Stärken, die er beim Formulieren womöglich trotzdem hat, ausspielen, ohne dass die Schwächen, also meinetwegen diese Lese-Rechtschreibschwäche im Mittelpunkt steht. Das ist sicher die eine Seite. Die andere Seite ist, dass natürlich gerade evangelische Schulen und die evangelische Kirche auch als solches eine große Verantwortung dafür hat aus meiner Sicht, dass dieser digitale Raum auch Grenzen erhält, dass man also sich immer wieder bewusst macht, dass am anderen Ende auch Menschen sind, dass man einen bewussten und einen wertschätzenden Umgang miteinander lernt und einübt und eben gerade auch in diesem digitalen Raum. Also das sind vielleicht Beispiele, die sich letztendlich alle aus dem Orientierungsrahmen ableiten, einfach erweitert sozusagen um den digitalen Raum.
Und brauche ich als Schule dafür unbedingt das digitale Lehr- und Lernportal?
Naja, die analoge Schule hat ja die Besonderheit, ein Schutzraum zu sein. Auch das ist was in der Pandemie uns ganz schmerzlich auch nochmal bewusst geworden ist, als die häusliche Gewalt beispielsweise gerade gegenüber Kindern und Jugendlichen schon ziemlich zugenommen hat. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der digitale Lehr- und Lernraum, also diese Plattform oder dieses Portal tatsächlich auch eine Erweiterung der analogen Schule darstellt, dann bilden wir hier für unsere Kinder und Jugendlichen eben auch einen Schutzraum, in dem die sich sicher bewegen können, indem sie auch Fehler machen können, indem Fehler auch sozusagen in diesem Raum drin bleiben und nicht nach außen dringen. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Nichtschwimmerbecken und dann später vielleicht auch ein Schwimmerbecken, aber immer einen abgegrenzten Raum, in dem immer jemand da ist, der nochmal guckt, der nochmal drauf guckt und aufpasst, dass man nicht untergeht. Und gleichzeitig kann eben dieser digitale Raum dann schrittweise auch für die älteren Schüler oder auch für Schüler, die sich sehr viel mit diesen Themen beschäftigen, nach außen durchlässig gemacht werden, ohne dass man sozusagen Gefahr läuft, dass man eben in diesem digitalen Raum gleich mal einen Unfall baut. Man muss sich das ja eigentlich vorstellen, wir fahren auf der Autobahn und ohne Führerschein ist das halt ein bisschen schwierig. Und diesen Führerschein, den kann man quasi innerhalb dieses geschlossenen digitalen Raums erlernen. Und dann kommt das begleitete Fahren, wo der Fahrlehrer immer noch so ein bisschen daneben sitzt oder die Eltern ein bisschen hinguckt. Und dann letztendlich kann man sich auch sicher und selbstbestimmt in den digitalen Raum Räumen bewegen. Und das wäre schon Aufgabe von Schule. Und ich glaube, da ist dieses, das DLLP auf alle Fälle ja, ganz wichtig an der Stelle, um eben diesen Schutzraum zu gewährleisten. Und zum anderen ist es eben auch so, klar, es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler auch die Unterschiedlichkeit von Systemen kennenlernen. Aber um kommunizieren zu lernen, um auch zu arbeiten und um tatsächlich auch diese Teamarbeit auszuprobieren, braucht es jetzt nicht zwingend die Anmeldung in irgendwelchen Plattformen und auf irgendwelchen Webseiten, sondern da braucht es einen Raum, der tatsächlich immer verfügbar ist und der jetzt der auch Möglichkeiten deutlich macht, die man denn sozusagen auch wenn man alleine in der Freizeit oder später im Beruf sich im digitalen Raum bewegt, dann wieder anwenden kann.
Jetzt hattest du schon die Funktion dieses Schutzraums erwähnt. Wie genau kann ich mir den Unterricht unter Einsatz des DLLPs vorstellen? Was läuft dabei anders und besser als heute?
Naja, wenn man sich die technische Seite einmal anguckt, dann ist natürlich das Problematische, immer wenn ich mich in 10 verschiedenen Plattformen anmelde, dann brauche ich eben auch 10 verschiedene Registrierungen und Passwörter und die vergessen Schüler ganz gerne. Dann kann man das als erzieherisch wertvoll ansehen, dass man eben dann wieder länger braucht, um sich dann doch anmelden zu können und so. Das ist aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern Sinn ist eigentlich tatsächlich, dass ich eben in diesem digitalen Raum mich bewege und dort arbeite. Und zum einen fallen eben diese 100.000 verschiedenen Anmeldungen einfach weg. Die Anwendungen, die die Schule ausgesucht und gebucht hat, die stehen zur Verfügung, die stehen auch auf einer Oberfläche zur Verfügung, auf die ich als Lehrer denn schon auch noch einen gewissen Zugriff habe. Also zumindest am Anfang kann ich eben auch festlegen, mit welchen Anwendungen die Klasse jeweils dann beispielsweise arbeitet. Und ich brauche nicht, mir ständig irgendwelche Werkzeuge zu suchen als Lehrkraft. Also wenn ich beispielsweise als Deutschlehrer die Schüler in einer Art digitaler Schreibwerkstatt arbeiten lassen möchte, dann brauche ich ein Werkzeug, wo die gemeinsam auf bestimmte Texte zum Beispiel zugreifen können. Das hilft mir nicht, wenn die alle sicher abgeschottet sind und jeder tatsächlich nur Zugriff auf seine eigene Datei hat. Und ich würde mir also immer Krücken suchen im digitalen Raum, die diese Schwierigkeit sozusagen überbrückt. Und so mit dem DLLP habe ich die Werkzeuge einfach in der Hand. Und dadurch, dass ich aber ja auch innerhalb meiner Schule und innerhalb der Gemeinschaft der evangelischen Schulen, die eben an das DLLP angeschlossen sind, als Lehrkraft auch zusammenarbeiten kann, habe ich eben auch die Möglichkeit, sehr viel mehr Material zur Verfügung zu stellen, als ich das alleine bereitstellen könnte. Also auch hier funktioniert Teamarbeit dann anders, als sie bisher möglich ist. Vielleicht noch ein Gedanke. Dadurch, dass eben eine digitale Infrastruktur an den Schulen dann eben auch da ist, ist es natürlich auch viel leichter, Expertinnen und Experten von außen zuzuschalten beispielsweise, die bestimmte Themen, Projekte, irgendwas auch nochmal ganz anders fachlich begleiten können, als ich das als Lehrer kann. Und meine Aufgabe verändert sich im Grunde dahingehend, dass nicht mehr ich alles zwingend ganz genau wissen muss, sondern dass ich, so ein Geländer, so eine Sicherheit und eine Struktur quasi vorgebe.
Das klingt also so, als ob das DLL auf Dauer die Arbeit für Lehrerinnen und Lehrer sogar erleichtern kann. Das scheint sehr attraktiv zu sein. Jetzt muss aber jede neue Softwareanwendung am Anfang ja erst einmal erlernt werden und bedeutet vor allem am Anfang Mehraufwand. Warum lohnt es sich für mich persönlich als pädagogische Fachkraft, diese Hürde zu nehmen, und was sollte mich dazu motivieren?
Ich will nicht immer von Mehrwerten sprechen, aber ich glaube, an dieser Stelle ist gerade diese Möglichkeit zur Teamarbeit letztendlich wirklich ein Mehrwert. Und das andere ist, wir sind ja alle schon digital unterwegs, und die Hürden sind, also die das DLP jetzt noch in den Weg stellt, die sind überhaupt nicht so hoch. Denn mit einer Office-Anwendung beispielsweise arbeiten ja fast alle Lehrkräfte schon. Im Grunde genommen ist das, was neu hinzukommt, kommt gar nicht mal das Erlernen der Software, mit wenigen Ausnahmen abgesehen, sondern was neu hinzukommt, ist eigentlich die Veränderung des Unterrichts hin zu einer noch stärkeren Schülerzentrierung und hin letztendlich eben auch zum Ermöglichen von Teamarbeit, von flexiblen Produkten, die dann am Ende nach so einer Einheit rauskommen. Und eine Veränderung auch sozusagen in der Organisationsstruktur. Ich muss also regelmäßig meine E-Mails abrufen. Ich muss gucken, dass ich mich vielleicht auch mit Kollegen digital abspreche. Also, dass ich sowas einfach in meine täglichen Routinen aufnehme. Grundsätzlich, denke ich, ist der Aufwand so hoch gar nicht, denn die Oberfläche, die zur Verfügung gestellt wird, die ist letztendlich auch recht intuitiv bedienbar, und ein ganz Teil der neuen Tätigkeiten bleibt am Ende beim Administrator hängen und nicht bei der einzelnen Lehrkraft.
Schulübergreifende Zusammenarbeit, das klingt ja erstmal gut, aber was muss denn aus deiner Sicht gegeben sein, damit dies auch in der Wirklichkeit passiert?
Ich glaube, Lehrkräfte sind im Moment noch keine so richtigen Teamplayer. Das unterscheidet die Schule als Arbeitsort von vielen anderen Arbeitsorten, in denen so eine starke Arbeitsteilung in Form eben von Teamarbeit schon eine ganz normale Realität ist. Das ist also vor allen Dingen, glaube ich, eine Veränderung, die in den Köpfen passieren muss. Dass das Bewusstsein sozusagen wächst, wenn ich teile, gewinne ich. Und dann ist natürlich für eine schulübergreifende Zusammenarbeit ganz wichtig, dass möglichst viele Schulen auch an das DLLP angeschlossen sind. Und zwar Schulen unterschiedlicher Schulformen, aber eben auch gleicher Schulform, sodass so ein Austausch tatsächlich sinnvoll und möglich ist. Und ich muss natürlich auch ein Stück so diese Sicherheitszone verlassen. Also viele Lehrkräfte haben auch immer noch sehr viele Vorbehalte dagegen, sich öffentlich zu zeigen. Also wir merken das in digitalen Fortbildungen, ne, wo die Kameras dann häufig nicht eingeschaltet sind. Ich kann aber nur gefunden werden, damit mir jemand eine Zusammenarbeit anbietet, wenn ich auch mit einem Profil sichtbar bin innerhalb dieses Systems. Und das ist eine Grundvoraussetzung, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist, jetzt nicht nur innerhalb des Systems Schule, sondern die irgendwie auch eine Relevanz hat für die Kultur, in der wir im digitalen Raum überhaupt miteinander kommunizieren. Denn gerade die vermeintliche Anonymität des Internets, die verführt ja gerade eben auch dazu, dass man nicht besonders wertschätzend häufig miteinander umgeht.
Und welche Rolle kann und will die Schulstiftung im Hinblick auf die schulübergreifende Zusammenarbeit spielen?
Wir werden versuchen, dass wir zumindest auch die Netzwerke, die es jetzt schon gibt, in diesen digitalen Raum holen, also den dort abbilden, und mit den Schulen, Lehrkräften, Schulleitungen, Verwaltungsleitungen, Sekretärinnen, ne? Also sind diese unterschiedlichen Gruppen, mit denen wir ja jetzt schon ziemlich intensiv arbeiten, dass die tatsächlich auch das DLLP als die Plattform für ihre Arbeit nutzen. Wir werden verschiedene Schulungsmaterialien bereitstellen, die wir größtenteils sicher auch im Netz finden werden, werden die also nochmal, werden es einfach filtern, werden die zusammenstellen, sodass die Kolleginnen und Kollegen eben auch gleichen Wert an diesen, an dem Anschluss an diese Plattform sehen. Und wir werden alle Bestrebungen natürlich auch unterstützen, dass die Kollegen sich miteinander vernetzen. Der erste Schritt oder die ersten Schritte werden vermutlich die bestehenden AGs sein, also das Netzwerk Inklusion, die Schulsozialarbeit, die AG Schulentwicklung. Da gibt es überall schon auch Projektideen und auch begonnene Projekte, die dringend auch die Plattform brauchen. Und also das wird der erste Schritt sein. Wir werden dann natürlich auch weiter nach Bedarf mit Schulungen unterstützen, soweit wir das können. Aber vor allen Dingen eben auch immer wieder anregen und versuchen, unsere Ideen dann auch mit den anderen zu teilen, mit den Kolleginnen und Kollegen.
Und du hattest gerade schon den Mut erwähnt, den es braucht, um sich auch zu zeigen und sichtbar zu sein. Gibt es darüber hinaus noch andere Dinge, die aus deiner Sicht von den Lehrerinnen und Lehrern selbst gefordert sind?
Ich glaube, es ist schon in erster Linie eine Sache der Haltung, die sich in den digitalen Medien zu bewegen. Das ist, das haben wir eigentlich gemerkt, auch in der Pandemiezeit. Das ist nicht unbedingt eine Frage des Alters oder der Vorkenntnisse oder so, sondern es ist letztendlich eine Frage der Offenheit, der Einsicht auch, die ich am Anfang schon gesagt habe, es geht nicht mehr weg, es ist einfach da und wir müssen auch schon uns irgendwie ein Stück darauf einlassen, um selbst nicht ausgeschlossen zu werden, weil Teilhabe an der Gesellschaft, die immer digitaler wird, letztendlich auch eine Verantwortung ist, sich wirklich, also auch wirklich teilhaben zu wollen. Und der zweite Punkt ist vielleicht, dass man weniger als vorher damit rechnen kann, dass man sozusagen passgenaue Schulungen vorgesetzt bekommt, sondern man muss sich da schon ein Stück weit auch selber kümmern, sonst wird man auch immer wieder enttäuscht sein. Es gibt viele Vorträge im Netz, die sich mit dem Thema zukunftsorientierte Bildung und im digitalen Raum beschäftigen. Es gibt zu jeder Anwendung, zu jeder App gibt es irgendwelche Videos, die erklären, wie es funktioniert und wie man damit umgeht. Und die kann man angucken oder anhören bei Podcasts wie diesem hier, wann es einem gerade selber in den Kram passt und nicht dann, wann eine offizielle Schulung angesetzt wird. Eine offizielle Schulung sozusagen kann für meine Begriffe eine Verständigung über die gemeinsame Vision von Schule sein, wie man sich die innerhalb der Schul oder ja der Schulgemeinschaft denn tatsächlich vorstellt. Aber man wird kaum noch so mit dem Nürnberger Trichter so ein Grundwissen eingetrichtert bekommen, das man denn unbedingt braucht, sondern man wird seinen eigenen Bedürfnissen da nachgehen müssen und wird gucken müssen, was man da Passendes findet, was dann wirklich auch zu einem selber passt. Und diese Selbstverantwortung, die wir von unseren Schülern ja auch permanent einfordern, die müssen wir als Lehrkräfte viel stärker übernehmen, als das im Buchdruckzeitalter gewesen ist. Das wäre aber, glaube ich, ein Thema für sich, sich da nochmal genauer damit zu beschäftigen.
Eine abschließende Frage hätte ich noch. Du hast gerade beschrieben, dass Lernprozesse in der digitalen Welt zunehmend selbstorganisiert sind und dass das nicht nur die Seite der Schülerinnen und Schüler, aber auch die Seite der Lehrerinnen und Lehrer betrifft. Was die Schülerseite angeht, wie weit kann das im Extrem wohl gehen? Muss ich mir als Lehrkraft unter Umständen die Frage stellen, ob ich auf Dauer nicht überflüssig bin?
Naja, das kommt drauf an, was ich für Unterricht mache. Also ich glaube, bestimmte Arten von Unterricht sind tatsächlich irgendwann überflüssig, weil man sagt ja immer so, alles, was digitalisiert werden kann, das wird auch digitalisiert werden. Und letztendlich ein Arbeitsblatt kann ich digitalisieren, die Auswertung eines Arbeitsblattes kann ich digitalisieren und ich kann dann auch dem Algorithmus beibringen, dass er dem Schüler die nächste Aufgabe stellt. Also wenn mein Unterricht letztendlich in so einer Form stattfindet, dann ist tatsächlich die Frage, ob die Eltern denn nicht irgendwann sagen, naja, das kann der auch zu Hause machen, da muss er nicht in die Schule gehen dafür und da braucht auch kein Lehrer. Und solche Bestrebungen gibt es tatsächlich, die gibt es in Amerika an vielen Stellen und gerade in entlegenen Landesteilen gibt es auch in Deutschland bereits. Dieses rein schematische Abarbeiten sozusagen, wie wir die alte Schule häufig noch kennen, das wird sich einfach überlebt haben. Der Lehrer als sozusagen der Wissen vorstrukturiert, der berät, der auch Lernwege zeigt, der immer wieder motiviert, der die richtigen Gruppen zusammenbringt, der mit seiner Expertise letztendlich auch zur Verfügung steht, als Korrektiv, als Ratgeber, als Mögliche, der wird sich letztendlich nicht überleben. Der wird aber natürlich auch eben diesen digitalen Raum für seine Arbeit viel stärker nutzen und einbeziehen. Und was ich natürlich auch hoffe, ist, dass sich durch diese stärkere Schülerzentrierung, durch das zeitversetzte Arbeiten, durch das ortsunabhängige Arbeiten, das die digitalen Medien eben auch möglich machen, letztendlich auch der Lehrerberuf nochmal entlastet wird. Also dass vielleicht eben nicht die gesamte Unterrichtszeit in Präsenz mit allen Schülern zur gleichen Zeit am gleichen Ort, diese berühmten 10G, stattfinden muss, sondern dass man eben mehr Möglichkeiten hat, individuell auf einzelne Schüler einzugehen, während andere durchaus selbstständig auch vielleicht von einem anderen Arbeitsort aus arbeiten können. Oder dass man eben auch andere Möglichkeiten hat, im Team Freiräume hat, im Team zu arbeiten, was letztendlich auch wieder den Schülerinnen und Schülern zugutekommt. Also ich denke schon, dass sich der Lehrerberuf verändern wird, aber dass er letztendlich nicht überflüssig wird.
Herzlichen Dank an dich, liebe Birgit, für deine praxisnahen Ausführungen. Die haben möglicherweise Neugierde und Lust auf mehr geweckt. Und an wen kann ich mich für Fragen und Anregungen wenden?
Wenn es um das DLLP konkret geht, dann sind natürlich unsere Vorstände Volker Schmidt und Martin Herold die erste Adresse, aber auch Falk Wenzel als Leadpartner vom Evangelischen Schulzentrum in Radebeul. Und wenn es um pädagogische Fragen geht, um Tipps, was man noch so alles lesen könnte und vielleicht mal ausprobieren kann, stehe ich natürlich auch gern zur Verfügung.
Vielen Dank. Ich verabschiede mich für heute und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann wenden wir uns einem ersten Praxisbericht aus den am Portal beteiligten Schulen zu. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit und empfehlen Sie uns gerne weiter.